So, technisch eingerichtet, Mike.
Yes, läuft.
Ja, endlich, gell? Hey, nach der Sache. Ja, Folge Nummer 56, würde ich sagen. Heute live von der Autobahn. Und wo bist du echt gerade?
Hocke ganz gemütlich auf dem Sofa.
Mhm.
Ja, freue mich auf die Podcast-Folge Nummer 56. Der Beat ist in einem Auto unterwegs, weil wir müssen unsere freie Stunde und unsere Kapazitäten so nutzen, für die neue Podcast-Folge zu produzieren, für euch und auch zu unserer eigenen Haltung. Ich freue mich auf Folge Nummer 56, falls der ein oder andere Unterbruch ist, dann wird es damit zusammenhängen, dass ja, vielleicht mal das Netz nicht so stabil ist. In dem Sinne, Beat,
Ja.
ja, schön, bist du dabei.
Ja, schön bist du dabei. Heute wieder mal. Und ja, ich bin auf der A1 zwischen WW und Zürich. Und wir nutzen die Zeit gerade für eine Folge. Und ich habe ein Thema mitgenommen, Mike. Und zwar, ich bin heute im WW unten gewesen, in der Schule gemacht. Und irgendwo haben wir dann in der Pause so die Diskussion gewesen, was ist eigentlich ein guter Leader? Das ist ein guter Chef. Was macht einen guten Leader aus? Ich fand, hey, das ist eigentlich spannend, weil wir haben dann sehr kontrovers diskutiert dort. Es hat jüngere Leute gehabt, so 23, 24, aber es hat auch dort gehabt, 50, fast 60. Und das sind echt zwei, drei Generationen aufeinander geprallt und alle haben so ein bisschen anderen Anspruch gehabt, ist mir aufgefallen. Und ja, ich denke, ich nehme das Thema mal mit. Was macht für dich, Mike, einen guten Leader aus?
Ja, das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Kann ich mir gut vorstellen, dass die Meinungen kontrovers auseinandergegangen sind. Ein Thema, das natürlich auch mir immer wieder irgendwo bei mir noch immer aufploppt, entsprechend. Ja, aber früher war es halt so, dass der Chef eine klare Rolle hatte, ja, in der hierarchischen Struktur irgendwie zu führen, die Untergebenen in dem Sinn, und zu sagen, was sie sollen machen. Und es ist halt immer noch nicht überall aus den Köpfen raus. Aber ich kann mir gut vorstellen, oder ich weiss, dass die jungen Generationen dort ein bisschen anderen Anspruch haben bezüglich einer Organisationsform oder einem Führen in dem Sinn. Ja. Das macht einen guten Chef aus. Ich unterscheide eigentlich bei der Fragestellung, ist es ein rein produzierend ausführender Betrieb? Oder ist es irgendeine Dienstleistung oder irgendeinem Bereich, wo die Zukunft nicht ganz so einfach prognostizierbar ist und wo du andere Fähigkeiten brauchst als rein in einer ausführenden Organisation?
Kannst du mir jetzt ein Beispiel machen? Was meinst du? Mit der ausführenden Organisation.
In einer klassischen Produktion beispielsweise, wo du weißt, wir machen von morgen bis am Abend, tun wir das gleiche Produkt herstellen, sehr exakt. Dort ist nach wie vor eine hierarchische Organisation das effizienteste. Bist du aber in einer Situation wie zum Beispiel, wenn jetzt eine Firma wie deine Firma etwas Neues bräuchte, dann kommt es so auf ganz andere Fähigkeiten drauf an. Währenddem, dass in einer Produktionsfirma Sachen relevant sind wie Pünktlichkeit, wie exakt arbeiten, wie Genauigkeit, wie Einhalten von starren Prozessen, wie relevante Zeiten, Produktionszeiten, Durchlaufzeiten und so weiter. Da ist eigentlich auch wenig eigene Meinung in dem Sinn gefragt. Da geht es einfach darum, den Job auszuführen nach Auftrag, exakt. Hingegen bei anderen Firmen, eben jetzt nehmen wir deine Firma als Beispiel oder andere Firmen im Dienstleistungsbereich, wo der Umgang mit Menschen zum Beispiel, wo Empathie gefragt ist, wo Lösungsfindung gefragt ist, wo Kreativität gefragt ist, wo zwischenmenschliche Fähigkeiten gefragt sind, etc. Dort braucht es ganz andere Führungsstil und auch wahrscheinlich auch ganz andere Organisationsform, als es in einem klassischen Produktionsbetrieb braucht.
Absolut die Richtung, ja, definitiv. Und aber der Leader, der Chef an sich, die Person, die vorne steht, oder? Was glaubst du, muss der für Fähigkeiten haben? Du hast vorhin auch gesagt, die junge Generation und auch die ältere Generation. Auch dort eine Unterscheidung, oder? Warum haben wir so eine klasse Unterscheidung?
Ja, ich glaube, die Unterscheidung ist halt, weil früher nehmen wir wieder halt, ja, wir reden jetzt ein bisschen Stereotypen natürlich,
Ja,
aber nehmen wir den
klar.
Produktionsbetrieb von früher, ja, dass sie halt die Menschen froh waren, wenn sie eine Arbeit haben gefunden. Und der Arbeitgeber hat können auswählen, wenn er will. Und entweder hat jemand funktioniert. Und funktionieren hast du anhand von ganz wenigen messbaren Kriterien können festmachen. Bist du einfach ausgetauscht worden, gegen den Nächsten vor der Tür ist gestanden und angeklopft. Und heute, eine Person, die natürlich in so einer Generation ist aufgewachsen und die Erfahrungen hat gemacht, funktioniert natürlich anders als vielleicht eine jüngere Person, die in einem Arbeitsumfeld oder ins Arbeitsumfeld jetzt reinkommt oder gestartet ist, wo ja, was vielleicht nicht mehr in erster Linie darum geht, für die Familie daheim etwas zu essen zu kaufen, sondern da geht es um ganz andere Themen. Das mit dem Essen ist geil in der Regel. Und da geht es um Themen wie Selbstverwirklichung, wie Visionen leben, wie eigene Vorstellungen können leben. Und der Arbeitsmarkt aktuell ist ja so, dass es eher der andere Weg ist. Dass halt der Arbeitgeber sich im Moment müssen Gedanken machen müssen, was ist denn der Grund, warum das Menschen überhaupt bei mir arbeiten sollen und die Arbeitnehmer im Moment können mitentscheiden. Und das sind ganz unterschiedliche Vorstellungen, die aufeinander prallen.
Ich würde noch gerne etwas anderes hineinbringen. Ich glaube auch, dass in gewissen Momenten, also nicht jede Person sucht einen Chef oder eine Firma, wo sie sich selber verwirklichen können. Ich höre immer wieder da draußen, hey, look, ich mache einfach den Job wegen Geld. Oder? Und that's it. Ich will gar nicht mitentwickeln. Ich will gar nicht gefragt werden. Ich will einfach, dass es funktioniert. Und ist es nicht auch so, dass sich auch die Leute dementsprechend ja auch ihren Job suchen? Dass sie sagen, du, grundsätzlich, ich will einfach ein Salär. Punkt. Alles andere interessiert mich nicht. Ich will mich doch nicht damit beschäftigen, was für Wert und Sinnhaftigkeit die Firma soll bieten, sondern gib mir einfach einen Job und schau, was funktioniert. Sehr, sehr plakativ. Und dementsprechend suche ich mir vielleicht eben auch die Firma aus. Ich sage, du. Und der andere sucht sich eine Firma aus, die er mitentwickeln kann, wo er gefragt wird, wo seine Meinung zählt, wo seine Einstellung zu der Arbeit wichtig ist, wo auch Anerkennung sucht. Hingegen der, der sagt einfach, du, nein, ich mache einfach einen Job zum Geld verdienen. Also ich nehme ein konkretes Beispiel. Mir fällt das auf in den Schulungen. Und jetzt nicht despektierlich gemeint, Grenzgänger. Die kommen in die Schweiz, in Firmen, und schauen mich an mich schräg und sagen, was Wert und Sinnhaftigkeit, das interessiert mich alles nicht. Ich bin da, für den Job zu erledigen und für das komme ich Geld über. Punkt. Oder? Die suchen doch eine andere Führungsperson als eben jemand, der grundsätzlich. Und ich glaube nicht immer, dass das ein Generationenthema ist. Meinst du so wirklich, dass das Generationenthema da so stark mitspielt?
Das ist ein spannender Ansatz, dass es ein anderer angeht. Und das ist durchaus ist das der Fall. Ich glaube nicht, dass das Generationenthema dort der hauptrelevante Punkt ist. Aber früher war das die Normalität, gewesen, dass du einfach einen Job hast, zu einem Job bist und dort hast du einen Chef gehabt und der hat gesagt, was du machst. Und der ganz andere Bereich hat es ja früher noch wie gar nicht so richtig gegeben. Das ist einfach neu dazugekommen. Und das ist gleich wieder eine Generationenfrage. Und zwar einfach, das haben die Generationen, die schon lange im Arbeitsleben sind, haben die das realisiert, dass es eine Veränderung oder wie ein neuer Aspekt noch dazugekommen ist? Oder spielen sie noch auf der alten Gitarre? Und dadurch ist es schon wieder eine Generationenfrage, insbesondere bei Führung, wenn du in einem Unternehmen bist, wo du eben andere Leute brauchst als in einem Produktionsbetrieb oder einfach als wie die Beispiele, die du jetzt vorerst genannt hast, die einfach einen Job suchen. Und die Frage ist doch, reduzieren wir es auf das, was relevant ist für eine Unternehmung, für jede Unternehmung. Und das ist einzig und allein, schaffen wir Mehrwerte für irgendjemanden.
Für irgendjemanden, also das kann sein, also schaffen wir Mehrwert für den Kunden, schaffen wir Mehrwert für Perspektiven, schaffen wir Mehrwert für unsere Mitarbeiter.
Genau, für irgendjemanden muss einfach Mehrwert generiert werden. Mhm. Und dann gibt es Mehrwerte, die eben, wie beispielsweise gesagt, die Produktionsfirma, wo einfach ihre gleichbleibende Qualität beispielsweise, ich sage jetzt mal, ihre Käse, oder? Da geht es darum, möglichst ihre gleichbleibende Qualität, die Milch, die jeden Tag reinkommt, in ungefähr gleicher Menge, können zu verarbeiten zu Käse, der immer gleich schmeckt und der Kunde immer gleich Geschmack erwartet.
Ja.
Das ist vielleicht eine Umgebung, die für Menschen geeignet ist, die sagen, ich will einfach meinen Job machen und mehr bin ich auch nicht bereit, reinzugeben. Oder ich habe gar keinen anderen Anspruch als etwas anderes. Oder wir können es anders betonen, eigentlich ist es besser, es positiv betonen und sagen, ich bin gerne in einer Struktur innen, wo klar geregelt ist.
Genau.
Und wenn ich weiss, was durchgeachtet ist, von wann bis wann ich arbeite, wann das Pause ist und wie viel ich in dieser Zeit muss machen und anhand dem wird meine Leistung messen. Das ist der Mehrwert. In dem Sinn, Käse herstellen, den irgendjemand gerne hat. Und irgendjemand gerne hat, bedeutet, immer wieder kauft ihr gleichbleibende Qualität. Das heisst, der findet wahrscheinlich die Person in dieser Art von Firma eine Umgebung, wo genau diese Kompetenzen gefragt sind. Und das Mindset. Auf der anderen Seite ist der Mehrwert halt, ich sage jetzt, nennen wir jetzt bei dir beispielsweise, du hast heute eine Schule gehabt, wahrscheinlich mit Autoverkäufern, nehme ich an, oder?
Nein, heute war ganz etwas anderes gewesen. Komplett.
Du möchtest es sagen?
Mit dem Versicherungsberater.
Mit Versicherungsberater.
Ja, genau.
Ja. Und jetzt ist es natürlich spannend, oder? Es braucht ein Versicherungsberater für Kompetenzen. Was ist ein Mehrwert, den ein Versicherungsberater für einen Kunden schafft?
Sicherheit. Der grösste Mehrwert ist Sicherheit.
Versicherung, ja.
Ja, Sicherheit.
Also das vermittelt Sicherheit.
Eine gefühlte Sicherheit, sagen wir mal so. Eine gefühlte Sicherheit. Ich bin auch nicht so tief im Thema drin. Aber der Mehrwert, den er ja schafft, ist, dass der Kunde, die Kundin, der Nutzer schlussendlich weiss, wenn irgendetwas passiert, es wird mir geholfen und ich bin finanziell vielleicht nicht gerade am Boden. Sagen wir es mal so, oder? Und für das zahlt jeden Monat etwas, das ein gewisser Teil abdeckt ist. Jetzt, aber dort leider, und dort ist ja nicht unbedingt, dort ist schon an Kreativität gefragt. Die Leute gehen arbeiten, es gibt zwei verschiedene Ansätze. Es gibt Leute, die gehen arbeiten mit dem Geldpunkt. Die wollen einfach Geld verdienen. Und die anderen,
die haben einen guten Ansatz.
Ja, aber ein gewisser Teil ist sehr lukrativ. Oder? Und die anderen sind aber dort, weil sie halt wirklich den Menschen etwas Gutes bieten. Weil sie sagen, hey, mir ist es wichtig, dass du, wenn du dann mal in Pension gehst, dass du zufrieden kannst in Pension gehen, dass du wissen, dass du dein Vermögen auch gut anlegst und so. Die meine ich wirklich gut. Es gibt so ein bisschen zwei verschiedene Typen, habe ich ein bisschen festgestellt. Aber das ist nur so meine Meinung.
Dürfen wir die Branche wechseln? Ich möchte mich nicht äußern zu dieser.
Ja, absolut. Sehr, sehr gern. Sehr gern. Sehr gern.
Wir wechseln zum Beispiel, nehmen wir jemanden in die Pflege. Finde ich jetzt spannender. Ja. Aber in der Pflege ist nicht sonderlich gut bezahlt. Hat nicht sonderlich attraktive Arbeitszeiten und braucht ganz andere Kompetenzen, zum Beispiel als jemand in diesem Produktionsbetrieb, als ein Käser zum Beispiel. Also jemand in der Pflege Der macht es wahrscheinlich, weil er irgendeinen Sinn sieht hinter dem, was die Person macht. Sie betreuen Menschen, sie betreuen Individuen, sie betreuen nicht irgendwelche seelenlosen Produkte. Und die brauchen Mehrwert von diesen Menschen, ist doch, dass sich andere Menschen gut aufgehoben fühlen bei ihnen. Und die brauchen zum Beispiel Empathie. Die brauchen Einfühlungsvermögen. Die brauchen Geduld. Die brauchen Freundlichkeit. Die brauchen gesunde Distanz. Die brauchen gleich aber auch Fachwissen. Etc. Und das sind ja alles Kompetenzen, wo nicht Menschen entsprechen und sagen, ich suche einfach einen Job.
Mhm.
Oder? Und es braucht doch die ganz anderen Führungsstil. Also jetzt probiert man ja schon lange, zum Beispiel in diesem Bereich, da sehen wir ja, dass es vor und hinten nicht mehr aufgeht, weil man das alles probiert zu verrationalisieren, die ganze Pflege. Genau. Und zwar mit Kosten und Zeit. Ganz genau. Aber es geht nicht um Prozesse dort, wie im Käse, sondern es geht um Menschen. Und ein Mensch hat manchmal das Bedürfnis, dass der Austausch schnell ein bisschen länger ist als die vorgängigen 3 Minuten, vielleicht auch mal 5 Minuten geht und so weiter und so fort. Und ich glaube, genau dort wird es jetzt eben schwierig. Jetzt kommen wir an Grenzen von einer Hierarchie, von einem Chef-Mitarbeiter denken, wenn wir in solchen Strukturen sind, die sich eben aufgrund der Vergangenheit die Zukunft nicht ganz genau prognostizieren lassen. Und dort catchet es, dort fängt es an zu catchen, dort scheint es irgendwie nicht mehr aufzugehen.
Mhm.
Ja. Also dort sind doch Menschen dabei, die gewisse Verantwortung übernehmen wollen, für das, was sie machen, die da sind für andere Menschen, die eine Sinnhaftigkeit erkennen und wo wahrscheinlich nicht jemanden brauchen, der ihnen morgen genau erklärt, welchen Handgriff sie jetzt wie müssen machen und wie das jetzt mit welcher Person müssen umgehen müssen. Sondern das sind doch wahrscheinlich eher Leute, wo genau wissen, was sie müssen machen, die Fähigkeiten besitzen. Und wenn der Chef ist, der genau jeden Tag und alles misst, ich nehme es jetzt mal an, aber wie gesagt, wir reden ein bisschen Stereotypen. Ich kann es ja nicht für jedes Individuum so sagen.
Ich glaube sogar, das wird militärisch geführt, dass wir denken. Habe ich das Gefühl. Aber das ist mein persönliches Gefühl. So wie wir, wenn ich momentan manchmal schaue, wie es in der Arztpraxis und wie es dazu geht, dann ist das sehr militärisch, taktisch gewisse Sachen. Aber ja. Ich finde den Ansatz,
du zeigst, also weißt du, wie es ist und wie es soll sein? Und wenn es ein guter Chef ist, ist er nicht das Gleiche.
Nein, absolut.
Ich glaube, es wird etwas über etwas abgestülpt, was nicht funktioniert. Und die Praxis zeigt ja genau das aktuell.
Ja, und dann gibt es auch Leute, die brauchen, die suchen die Sicherheit in der Führung. Also die wollen Sicherheit haben, Langfristigkeit. Sie wollen klare Vorgehen haben, sie brauchen sagen Sie, auf der Autobahn, wenn ich jetzt gerade fahre, ist links und rechts eine Leitlinie, da durchgeht es, du kannst nicht da durchgehen. Und die Menschen brauchen das und die suchen dann auch die Art von Führung. Und dann gibt es Menschen, die sagen, hey, ich will überhaupt keine Leitlinie, ich will können mich entwickeln. Und egal in welchem Bereich, ist die Aufgabe der Führungskraft, ja, das herauszufinden mit den Menschen. Und du kannst ja auch nicht, glaube ich, gleich führen. Du kannst nicht alle Leute gleich führen. Der eine braucht mehr Leitlinien, der andere braucht weniger Leitlinien. Jetzt, sobald das aber in einen grossen Konzert nicht mehr geht, wird es wieder schwierig. Oder? Weil dort heisst dann plötzlich, hey, das ist in jedem Land so, das ist in jedem Abteilung so, ihr müsst das so machen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber hast du nicht das Gefühl, früher haben wir mehr so Patrons gehabt. Die haben Perspektiven gezeigt. Die haben klar, du hast immer gewusst, du hast bei diesen Menschen sehr klar gewusst, woran du bist. Fehlt, dass der Typ Mensch heute nicht in der Führung ist, lassen wir uns nicht teilweise verweichlichen von gewissen Sachen. Das ist so, manchmal so das Gefühl, das ich habe, dass man probiert, mit vielen Soft-Faktoren drin hineinzugehen und Menschen zu nehmen. Aber eigentlich brauchen Menschen Sicherheit. Das habe ich manchmal so irgendwie, das rumort ein bisschen in meinem Bauch.
Nein, glaube ich nicht.
Mit der Soft-Faktor, das ist alles gut und recht. Und auf der anderen Seite merke ich, dass die Leute manchmal mehr Sicherheit brauchen.
Ganz genau, aber ich glaube nicht, dass das der Weg ist, sondern ich glaube, das ist der Trugschluss von dieser ganzen Geschichte. Der Trugschluss von dieser ganzen Geschichte, von diesen ganzen hierarchischen Strukturen, wo man halt immer noch von früher her denken, dass es richtig ist und dass es das braucht. Und ich glaube, das geht dann halt schon früher los, oder? Wir lernen ja schon in der Schule nicht mehr selbstständig denken.
Genau. Das heisst, dort wird uns eingerichtet, dass wir nach der Norm XYZ funktionieren.
Und die Schule ist ja schlussendlich auch auf Basis von einer industrialisierten Gesellschaft entwickelt worden. Dass Leute rausgehen, auch haben gelernt, ich muss das und das machen und dann muss ich es exakt machen und genau machen, nach Vorgaben machen. Und nach 9 Jahren Schule sind die rausgekommen und haben gelernt, wie sie müssen funktionieren, für die Gesellschaft gut zu passen. Aber der Witz ist ja, dass
es die Gesellschaft... Heute ist es immer noch so.
Richtig, die Schule ist... Genau, das ist natürlich ganz ein ganz grosser Topf, den wir hier aufmachen. Aber ich glaube, die Welt hat sich verändert und die Schule ist sich auch am Verändern. Aber ich glaube, es braucht ein anderes Mindset, es braucht eine andere Kultur. Und wenn wir bei einem Kind bleiben, weißt du, wenn du jetzt bei deinen Kindern schaust, die brauchen nicht den Patron, der sagt, jetzt musst du richtig kämpfen und das ist halt nicht cool, sondern die brauchen eine Bedeutung. Und wenn es eine Bedeutung hat, dann machen sie so. Und so ist es im Fall bei erwachsenen Menschen. Ich merke das auch immer wieder in den Coachings. Die Bedeutung wird maximal unterschätzt. Und die Frage ist doch wieder, was sind Mehrwerte und wie bringen Menschen dorthin, dass sie bereit sind, die Mehrwerte für Kunden oder für sonst irgendjemanden auch zu generieren. Und jetzt sind wir wieder bei Sinnhaftigkeit und bei Bedeutungshaftigkeit. Und wenn wir jetzt wieder die haben, die nur wegen Geld arbeiten gehen, dann kann das eine Sinnhaftigkeit sein für dich. Dass ich sage, ich gehe nur wegen Geld und ich bin bereit, genau das zu machen, was ich will. Was ich muss. Ich bin aber auch nicht bereit, viel mehr zu machen. Wenn ich mehr mache, will ich Geld dafür. Und die brauchen natürlich dann auch Kontrolle. Die brauchen auch vielleicht strenge Führung und so weiter. Ja, aber ich glaube, in ganz vielen anderen Bereichen... Nein. Ich glaube, es braucht auch Sicherheit. Aber die Sicherheit braucht es nicht in dem Sinn, dass ein Chef da ist, der eine Sicherheit gibt, sondern es braucht einen Rahmen und es braucht ein Gefäß, das Sicherheit bietet von innen raus. Es braucht einen Rahmen, wo ja, wir sind halt wieder bei dem Punkt, wo auf Basis von Werten die innere Sicherheit bietet, um einer unsicheren Außenheit zu begegnen.
Genau. Und jetzt kommen die Leute aus der Schule. Wir alle haben eine Schulbildung hinter uns, sind so geprägt worden. Kommen jetzt irgendwo irgendwann in eine Führungsposition hinein, lernen von unseren Vorgesetzten, die wir hatten. Ja, wenn ich dich frage, wenn du dich erinnerst, deine beruflichen Werdegang, welcher Chef war der beste?
Für mich.
Welcher Chef ist der Beste gewesen?
Ist es noch eine spannende Frage. Kann ich nicht beantworten, aber ich kann es aus der Lehrzeit beantworten. In der Autowerkstatt. Dort hat es. Ich habe den Job gemacht, weil es mich. Ich habe für den Job. Ich war wissensdurstig, ich wollte lernen. Und dann hat es. Mechen gegeben dort. Und. Die haben immer oben herab und haben mich als Stift umkommandiert. Ich sagte, ja, musst du noch Kübel leeren? Es ist 4:30 am Abend, du musst auch Kübel leeren. Und dann am Freitag tut man noch den Kübel putzen. und den Boden aufnehmen und rumkommandiert und mit Pünktlichkeit und drillen lassen und klimbim. Dort sind wir im Widerstand ja. miteinander. Und dann hat es Mechen gegeben, wo ich heute noch sehr gerne also zurückdenke oder der sogar im Kontakt stehen. Die hat gesagt, Mike, komm Urti. Dann bin ich her und habe gesagt, schau mal, hier machen wir etwas Spannendes. Siehst du, hier habe ich Ventildeckel fort, der hat eine variable Ventilsteuerung. Das funktioniert so. Das funktioniert mit diesen Verstellrädchen, das funktioniert mit Öldruck und etc. Und das kannst du hier programmieren und adaptieren. Die haben mir aufgezeigt und mir Sachen erklärt und gezeigt, wie sie funktionieren. Und dort war ich jetzt der brevste Lehrling. Und bei den anderen habe ich ja müssen. Also entweder hat die einfach brav alles gefolgt und gesagt ja und amen, aber das hat nicht funktioniert, ja. Und von dort her habe ich immer die Leute gerne gehabt, die ich wusste, wenn ich am Anschlag bin, wenn ich nicht weiter weiss, dann habe ich eine Anlaufstelle, wo ich fragen kann und die wohlwollend mir zeigen oder unter die Arme greifen, wie ich das selber lösen kann.
Das ist sehr gut, dass du gerade erzählst. Ich fühle mich gerade zurückversetzt in meine Lehre. Wir haben ja beide das Gleiche gelernt. Beide Mächte, Automächte gelernt, sozusagen. Und es ist lustig, wir haben zwei Teams gehabt. Das Ami-Team und das deutsche Team. Und die einen haben Amerikaner gemacht, die anderen haben deutsche Produkte gemacht. Und ich bin lieber bei den Amis gewesen, weil dort hat es zwei coole Mächte gehabt. Die sind einfach cool drauf gewesen. Und dort ist es wie so gewesen, hey komm, wir probieren jetzt miteinander zusammen aus, wie wir das machen können. Oder? Und hey Beat, machen, komm, ich nehme die mit, ich zeige dir, wie es geht und so weiter. Und die haben den Wert relativ schnell gemerkt, hey, wenn der Beat einfach loslassen machen und ihn mitnimmst, dann arbeiten die für drei oder für zwei. Und in der deutschen Nähe war es sehr hierarchisch. Und das ist definitiv ein guter, ist auch ein Vorgesetzter gewesen in dem Moment. Oder? Der Mech war ein Vorgesetzter von der typischen Lehrung. Und nachher hat es aber so Schwimmbühne-Sachen gegeben oder bist in die Berufsschule und dort war alles wieder sehr hierarchisch gewesen. Und das hat überhaupt keinen Spass gemacht. Also mir hat es überhaupt keinen Spass gemacht. Definitiv nicht. Mhm.
Das ist noch interessant. Sorry? Ich finde das so interessant, weil eigentlich ist ja eine Werkstatt, kannst du auch sagen, ist wie eine Produktion ähnlich und kannst eigentlich prognostizieren und durchtakten. Aber schon dort fängt es schon irgendwie einfach ein bisschen schwierig werden. Ja.
Ja, du hast die Produktivität, die du halt irgendwo musst durchbringen, oder?
Ja, aber jetzt ist ja genau das, ist ja jetzt genau dort liegt jetzt der Hase im Pfeffer begraben. Oder wie man das sagt, der Hund der oder wer auch immer.
Ja, genau.
Genau im Handwerk fehlen die Leute heute. Und genau das ist ja der Grund, warum ich unter anderem fort bin vom Handwerk. Weil genau falsche Werte gezählt haben. Es haben andere Sachen gezählt. Das Wichtigste war, dass die Festzeiten eingehalten werden. Nicht, dass der Karren wieder cool geflickt ist. Und gut funktioniert. Lieber die Festzeit eingehalten und dafür fehlen noch zwei Mütter, die noch auf dem Bau liegen. Ein bisschen plakativ gesagt.
Ja, und so ist die Produktivität zu bestimmen.
Man hat das rationalisiert, gemessen. Man hat schon Sachen gemessen, die eigentlich schon irgendwie wieder schwierig waren zu messen. Und hat halt dann eine Kultur geschaffen, die schlussendlich einfach nicht im Fakt, weil die Motivation oder Eigenantrieb fehlt. Und wenn wir die Frage jetzt auf diese Situation eigentlich nehmen, wer ist denn jetzt ein guter Chef in ihrer Werkstatt? Dann ist es doch die Person, die es herbringt, mit dieser Werkstatt ein Gefäß zu schaffen, einen Rahmen zu schaffen, der Sinnhaftigkeit bietet und wo die Freude am Tun und die Freude am Lernen ermöglicht. Und doch nicht einer, der schaut, wie schnell das jetzt der Mech ist. Oder ob er alles Schäubchen angezogen hat, oder ob er jetzt genau nach Werkstatthandbuch schafft, oder ob er möglicherweise noch bessere Lösungen gefunden hat. Oder nicht?
Ja, absolut. Also man vergisst, intelligent zu arbeiten. Also man nimmt die Leute nicht mit, in dem Sinn, dass man einfach sagt, hey, wir sind ein Team und wir wollen es ja cool haben miteinander. Und wir wollen coole Abläufe haben und wir wollen auch die Arbeit so verteilen, dass jeder irgendwo auch seine Passion kann leben kann. Du hast es schon ganz schön gesagt. Ich glaube, jeder, der den Beruf mal gewählt hat, hat den Beruf gewählt aus einem gewissen Grund heraus. Und jetzt wirst du einfach verdonnert für irgendetwas. Aber du hast gar keine Passion drin. Und weil du verdonnert wirst zu dem, entsteht Frust. Und die Vorgesetzten ja. merken es gar nicht. Oder du darfst es eben gar nicht sagen, dass es so ist. Und dann wirst du irgendwann sagen, du, ich mache das nicht mehr länger. Suchst dir eine andere Arbeitsstelle. Und vielleicht nach 2-3 Mal, wo das immer wieder gleich abläuft, wirst du irgendwo am Punkt anlangen und sagst, du weißt, oder mach doch etwas anderes. Dann muss ich mir den Finger im Dreck machen, wie es gesagt, oder? Dann suche ich mir etwas anderes.
Und da du und ich, auch also nicht die Einzigen, die das haben gemacht, fehlen heute da ganz viele Leute.
Ja, die meisten werden relativ schnell weg. In dem Sinn, oder? Man hat es gelernt, man hat zwar Passion drin gehabt, aber mit 4, 5, 6, 28 gehen viele weg, weil sie einfach sagen, wenn man anders, kann ich mich anders entwickeln. Und ich meine, du musst ja nicht, also ich mag mich gerade trotzdem mal erinnern, du hast eigentlich eine gute Schulbildung müssen haben, du hast überall mindestens eine 5 müssen haben, also mit der Real bist du nicht reingekommen grundsätzlich, mit der 6 können wir reingekommen. Also du hast eine gute, qualitative Vorbildung müssen haben, du hast eine Lehrzeit gemacht von 4 Jahren, du hast eine schwierige Prüfung gemacht. Wenn ich das alles anschaue, sind das ja eigentlich gut ausgebildete Leute, oder? Und dann gehen wir rein und schlussendlich geht es um Produktivität. Klar geht es schlussendlich auch um KPIs, dass irgendwo jemand muss finanziert werden. Die Frage ist einfach, ist der richtige Ansatz? Und jetzt gehen wir in die Werkstatt und wir haben gelernt, wie es muss sein. Und man traut fast nichts zu sagen und man traut das gar nicht anders anzupacken. Und man wächst dann plötzlich in eine. Plötzlich ist man Werkstattchef. Nehmen wir mal die Situation, du wirst Werkstattchef. Und jetzt plötzlich sollst du das Team führen. Ja, die Frage ist, wo hast du das je einmal gelernt?
Ja.
Wo hast du das je einmal gelernt? Du hast es nur dann gelernt, für den meisten ist es bei mir auch so, ich habe es gelernt von verschiedenen Vorgesetzten. Eigentlich, oder? Und dann gehst du zwar in die Schule und lernst dort auch noch, wie theoretisch Führung funktioniert und so weiter, aber in der Praxis ist die Welt ja wieder komplett eine andere. Und das heisst, es sind aber in der Führung auch komplett andere Skills, jetzt sind wir bei dem, was du vorhin gesagt hast, sind ja komplett andere Skills gefragt, weil der grösste Fehler, den man ja häufig macht, ist, man nimmt den besten Mech zum Werkstattleiter.
Oder man nimmt also den besten Mech zum Werkstattleiter. Oder?
Hä?
Fachlich der beste Mech.
Genau.
Da oder man nimmt,
ja, man nimmt, oder eben zum Verkauf, oder man nimmt den besten Verkäufer und sagt dem jetzt, du hast jetzt Karrieremöglichkeit, du bist jetzt Verkaufsleiter. Ja, aber dass das komplett eine andere Rolle ist, vergiss man.
Mhm.
Dass er jetzt plötzlich muss Leute führen, wo er vielleicht gar keine Lust drauf hat, aber das einfach macht wegen dem Titel, wegen der Rolle, wegen Geld, aber auf dem Thema gar nicht ausgebildet worden ist, das macht es unheuer gefährlich, von mir aus gesehen. Wir sind so ein bisschen in dem Ding drin, oder? Du nimmst den besten Mech, du nimmst den besten Verkäufer, du nimmst den besten Produktionsleiter und beförderst den, ohne dass er wirklich die Skills hat, mit Menschen umzugehen. Weil der beste Mech ist vielleicht eben der, der für sich introvertiert, am liebsten einfach schraubt und Fehler einfach Gocken sucht. Das ist das, was er am liebsten macht. Und dort ist er eben auch gut. Und jetzt solltest du plötzlich sagen, hey, das ist eine kommunikative Person, die sollte Empathie haben, die sollte mit Menschen können und alles drum und dran. Aber das kann er gar nicht. Und jetzt passiert das, man flüchtet sich in eine hierarchische Führung hinein. Vielleicht ist dort der Hund begraben. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist das, was ich draussen sehr viel feststelle. Und die Befähigung der Leute, dass man das wie sieht, es muss nicht der beste Mech, muss Werkstattleiter werden. Überhaupt nicht. Nicht der beste Verkäufer muss Verkaufsleiter werden. Der Fähigste muss werden. Und jetzt, wie gesagt, ich glaube, das sind andere Skills, die einfach gefragt sind. dass man das Team mitnehmen kann, dass man das, die Empathie hat, dass man die Geduld hat, mit Menschen zusammen zu sein. Ich kenne viele, die sagen mir, ich bin jetzt hier stellvertretender Geschäftsleiter oder sonst irgendetwas, aber auf das Personalthema, ich habe so keine Lust auf das. Das hängt mir zum Hals aus, mit den Mitarbeitern Gespräche führen und so weiter. Und jetzt wird es gefährlich. Jetzt wird es unglaublich gefährlich. Ja, was macht ein guter Chef aus? Schwierige Frage, immer wieder.
Ich möchte eine kleine Klammer auftun. Ich glaube, ich kann das nicht ganz gut wiedergeben. Aber ich finde halt, Gerald Hüther ist ein Hirnforscher, falls ihr den noch nicht gehört habt, hört mal rein. Spannender Typ. Und ich habe jetzt gerade einen Podcast gehört zu diesem Thema, der relativ ganzheitlich und Gutes beschreibt, aber ich kann das nicht annähernd weitergeben. Ich probiere es trotzdem in meiner Masse. Selbstüberschätzung. Und er sagt, wir lernen schon ganz früh, aber fällt schon in den... Es gibt so ein Beispiel von, oder ein Experiment, wo einjährige Kind einen Film vorführt, wo blaue Töckchen, rote Töckchen, grüne Töckchen sind. Und die blauen Töckchen, die roten Töckchen probieren so einen Hang aufzugehen, rutschigen. Und kämpfen sich dort rauf, kommen aber nicht richtig rauf. Und nachher kommen die grünen Töckchen und schieben die rauf und helfen rauf. In diesem Film. Und vordran stehen aber solche Töckchen in echt. Und die Kinder können dann rauslesen, welche Töckchen sie nehmen. Jetzt vor diesem Film haben sie willkürlich alle Farben von Töckchen genommen. Nach diesem Film haben die Kinder alle die grünen Töckchen genommen. Beweist in dem Sinne, dass einjährige Kind will oder das gut finden, wenn man anderen hilft. Und nachher ist das gleiche Experiment mit zweijährigen Kind gemacht worden. Und die haben dann lustigerweise die roten oder die blauen Töckchen genommen, wo eigentlich beweist, dass sie mit zwei dann schon das Gefühl haben, nein, ich muss mich selber irgendwie durchkämpfen. Ich muss schauen, dass ich gut bin. Und nicht die anderen in dem Sinn helfen. Da passiert schon irgendetwas. Und heute sagt, das grösste Problem ist, wir lernen dann schon in der ganzen Struktur, wo wir reinkommen, dass wir andere Menschen nicht mehr als Subjekt wahrnehmen, sondern als Objekt wahrnehmen, für unsere eigenen Ziele zu erreichen. Wir nehmen es als Mittel zum Zweck. Und dann lernen wir in der Schule, das zu perfektionieren und zu optimieren. Und kommen dann natürlich ins Berufsleben, der geht es weiter, dann kommen die ganzen Karrieregeschichten. Der, der am besten die anderen Leute zum Objekt macht, für seine eigenen Ziele zu erreichen, kommt, wird befördert. Und eine Hierarchie hat lustigerweise zwei spannende Eigenschaften. Einerseits sind die, die unter der Hierarchie sind, sind sehr erpicht darauf, irgendwie raufzukommen, weil es denen oben ja besser geht. Hankerum die hier oben, die wollen sicher nicht, dass die unten raufkommen, weil die, wenn du mal ein gewisses Plätzchen hast, wo du dich wohlfühlst, dann willst du das bewahren, auch nicht oben runterkommen. Und dann hast du oben Leute, hast unten Leute, die sehr fleissig sind, und oben Leute, die aber auch interessiert sind, ihre Plätze behalten können. Und so stabilisiert sich dann die ganze hierarchische Geschichte. Und das Hauptproblem von dem Ganzen ist einfach die, dass wir eben das langsam in eine Welt reinkommen, wo das Ganze nicht mehr funktioniert, weil wir einfach andere Menschen zu Objekten machen, für unsere eigenen Ziele zu erreichen. Und das wird nicht mehr länger. Und er sagt, als Lösungsansatz braucht es wieder, dass wir die Menschen als Subjekt wahrnehmen. Als wahres Gegenüber, als echte Menschen wahrnehmen mit ihren eigenen Bedürfnissen und dies auch erkennen. Ja, was meinst du zu dieser Theorie?
Absolut. Ja, ich bin da so ein bisschen am Überlegen. Und es widerspiegelt so wirklich die Gesellschaft draußen. Und es gibt natürlich Firmen, und ich kann glaube sagen, sehr erfolgreiche Firmen, wo der zweite Ansatz, den du jetzt erzählt hast,
extrem leben, die gemerkt haben, dass man, wenn man nicht Objekt, sondern Subjekt denkt, also den Mensch mitnimmt, der Mensch sich kann entwickeln, die Mensch Fähigkeit, also der Mensch halt einfach auch den Raum kennt und ihn als Mensch wahrnimmt und seine Bedürfnisse auch sich integrieren, dass der Mensch halt einfach fähiger ist, dass er zufriedener ist, dass er motivierter ist und durch das halt einfach eine ganz andere Atmosphäre kreiert als andere, wo Ellbögeln angesagt ist, oder nur der Stärke gewinnt. Und dann verlieren wir eigentlich einen gewissen Teil der Menschen. Die nicht Ellbögen wollen. Es gibt ja Momente, wenn irgendwie gewisse Diskussionen ist, dann weiss ich, da läufst du und ich davon. Wir mögen gar nicht da gross diskutieren und uns da behaupten. Das mögen wir einfach nicht. Ja. Sondern wir laufen davon, weil es uns nicht wert ist. Das heisst, eigentlich gehen wir dieser Situation aus dem Weg. Wir wollen nicht Ellbögen. Wir wollen einfach nicht. Weil wir werden dann nicht als Mensch wahrgenommen. Nur Kräfte messen ist angesagt. Und ich bin absolut bei dir, wenn wir das schaffen, und das ist sicher ein Prozess, der in ganz vielen Firmen jetzt angestoßen worden ist, bereits natürlich durch die Situation, dass wir halt zu wenig Leute haben in gewissen Bereichen. Und wir haben wirklich zu wenig Leute. Und weil wir halt die Sinnhaftigkeit, die Wert, den Mehrwert nicht können kommunizieren können, wenn die Leute vielleicht gar nicht zu uns arbeiten. Und ob das ein Generationenthema ist, ob das jetzt, wie ich manchmal höre, die verwöhnten Teenagers sind, ja, ich glaube, die haben einfach eine viel offenere Gesellschaft da. Die haben viel mehr Möglichkeit, sich gut zu informieren. Überlegen sich vielleicht auch viel mehr in dieser ganzen Sache, was wollte ich eigentlich. Und Möglichkeiten sind auch 10-mal grösser als du zumal, wo wir haben eine Lehre gemacht. Oder?
Aber
wir sind einfach kleiner.
Aber die Sicherheit 10-mal kleiner.
Ja, man geht aber auch mehr ins Risiko. Man will vielleicht auch gar nicht nur einen Job haben. Man will vielleicht auch verschiedene Sachen ausprobieren. Oder? Das ist ja so stupid. Man muss mit 16 ja, musst du entscheiden, was du jetzt lernst und was du das Leben lang machen willst. Das ist doch irgendwie Blödsinn.
Ja, es geht heute gar nicht. Früher ist es gegangen, aber heute geht es nicht mehr. Wegen dem sage ich, das ist viel höher.
Wir hatten gestern die Diskussion gehabt, hey Beat, du hast doch auch mal mich gelernt. Ich sage ja, aber ich könnte heute kein modernes Auto könnte ich mehr reparieren. Klar wüsste ich vielleicht noch das eine oder das andere, aber ich kann doch nicht mich auf das verlassen, was ich irgendwann gelernt habe. Oder? Und das ist sicher etwas.
Ich möchte gerne noch heute bei diesem Thema bleiben, wegen der Subjekt-Objekt-Geschichte, weil ich glaube, das ist ein ganz spannender Pfad, den wir jetzt sagen, verfolgen. Die Frage war, was macht ein guter Chef aus? Und ich vermute, dass ein grosser Anteil von einem guten Chef ausmacht, wie er mit Menschen umgehen kann. Mhm. Kann er die Menschen als Subjekt wahrnehmen mit den eigenen Bedürfnissen, Wünschen, Hoffnungen und kann auch Lösungen bieten oder kann Rahmen bieten, dass es Platz hat oder nicht? Und ich vermute, ein grosser Anteil ist die Fähigkeit, die ein guter Chef ausmacht. Einerseits in einem Rahmen, wo du eben Menschen brauchst, die hankerum wieder ihre Kunden als Subjekt können betrachten können, mit ihren Wünschen, Bedürfnissen, Hoffnungen. Und eben auch den Kunden nicht als Objekt betrachten, der nur dazu da ist, für Geld zu bringen. Auf der anderen Seite ist ein Chef aber in einem handwerklichen Betrieb. Sind auch wieder die Fähigkeiten, die einen guten Chef ausmachen. Warum? Weil er in dem, dass er Wünsche, Bedürfnisse, Hoffnungen von seinen Mitarbeitern berücksichtigt und dann auch Platz schafft und Raum schafft, wird wahrscheinlich der Chef den Handwerksbetrieb führen, wo kein personelles Problem hat. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, egal auf welcher Seite das du bist.
Es gibt auch so einen Satz: Mach deine Mitarbeiter glücklich, dann machen deine Mitarbeiter deine Kunden glücklich.
Ganz genau.
Vielleicht ganz einfach zusammengefasst, oder? Happy Mitarbeiter mit happy Kunden. Und was ich mir manchmal gerne mache, und ich glaube, das macht einen guten Chef aus, du mal ein klassisches Organigramm nehmen, das ihr vielleicht in der Firma habt. Jetzt nimmst du das, kannst du das ausdrucken, hältst es einfach mal von dir hin. Und wie ist es? Zoberst oben ist der Chef. Oder ist irgendein Verwaltungsrat oder sonst irgendetwas. Und besonders noch sind die einfachen Mitarbeiter, jetzt mal bös gesagt. Ja? Und jetzt tust du das Blatt einfach mal 180 Grad drehen.
Mhm.
Und jetzt betrachtest du es mal so.
Also oben gegenüber oder oben gegenüber drehen? Kippen.
Jetzt tust du es einfach drehen, dass das eigentlich Mitarbeiter das Oberste stehen und der Chef, der Verwaltungsrat, das Unterste stehen. Mhm. Und jetzt hast du eigentlich das richtige Organigramm von der Firma.
Mhm.
Warum? Mhm. Weil der Kunde hat selten mit dem Chef zu tun. Also wir nennen den Kunden als letzte Position. Wenn wir den Kunden aber als erste Position nennen, dann haben wir plötzlich ein anderes Denken. Kannst du mal probieren, es ist spannend, die Gespräche, die dann entstehen. Oder? Dass du einfach das Organigramm nimmst, 180 Grad drehst und das oberste oben der Kunde ist. Und dann geht es von oben runter. Und die letzte Position, die allerletzte Position, die nichts mit dem Kunden zu tun hat, grundsätzlich, ist der Verwaltungsrat oder ist die Geschäftsleitung.
Mhm.
Und wenn wir plötzlich so davon denken, passiert etwas unglaublich Geniales. Und dann ist die Frage halt immer, ja, grundsätzlich da zu verstoben, wir dienen, das alte Organigramm ist, ja, wir dienen in unserem Vorgesetzten. Das ist doch Blödsinn. Wir dienen nicht in unserem Vorgesetzten, wir dienen in unserem Kunden.
Ganz so genau. Sagen,
und wenn du das Organigramm einfach drehst und dir mal überlegst, was ist ein guter Chef, und dann schaust du mal die Position an vom Chef, dann ist er dort eigentlich unter seinen Mitarbeitern. Also er muss eigentlich schauen, dass seine Mitarbeiter mit den Mitarbeitern zusammen, dass sie ein cooles Kundenerlebnis kreieren. Oder eben den Mehrwert kreieren. Weil zu oben ist die entscheidende Person und das ist der Kunde. Und wenn der Kunde keine Lust mehr hat, zu uns zu kommen, wenn der Kunde keine Lust mehr hat, Geld auszugeben bei uns, dann kann er zu Unterstunden, der Verwaltungsrat oder der Chef, alles unternehmen, es wird nicht funktionieren. Das ist dann vielleicht, was macht ein guter Chef aus, wenn er das erlegt hat, dass schlussendlich das Organigramm falsch ist und mir das dreht und dann ist überlegt, was machen wir damit.
Mhm.
Ich habe das schon zwei, drei Mal gemacht in meinen Trainings und das einfach mal dreht dann und das hat unglaublich gute Diskussionen gegeben.
Ja, kann ich mir vorstellen, aber andere Perspektiven.
Perspektivenwechsel, definitiv, oder? Und schlussendlich so. Hey, mega spannend. Also ich nehme einiges raus. Vor allem, das geht mir ein bisschen durch den Kopf, das Subjekt-Objekt, das ganze Thema, aber auch die Unterschiedlichkeit von verschiedenen Firmen, prozessorientiert, dienstleistungskreativitätsorientiert, andere Führungskultur hat, Menschen, die andere Menschen suchen, das aber auch eine Prägung hat, wie wir aufgewachsen sind, wie wir in der Schule sind, wie wir es vielleicht von gelernt haben in unserer Lehrzeit, dass das alles Einfluss hat auf die Art von Führung, die wir heute haben. Ja, was kann ich jetzt tun, Mike, als Führungsperson? Was würdest du mir empfehlen, wenn ich jetzt sage, hey, das ist wirklich spannend?
Ja.
Was du da sagst. Wie würdest du jetzt vorgehen, wenn du so eine Position wärst?
Echtes Interesse daran, sei es auf Kundenseite oder Mitarbeiterseite. Zu wissen, dass Menschen Verstehbarkeit, Gestaltbarkeit und Sinnhaftigkeit brauchen und einen Rahmen schaffen, der Platz hat. Und die Wünsche, Bedürfnisse, Hoffnungen oder vielleicht auch Ängste der Mitarbeiter wahrnehmen. und sich die entsprechenden Kompetenzen anzueignen, in welcher Form auch immer. Ich schiebe noch einen kleinen Werbeblock ein. Wir werden einen kleinen Lehrgang auf die Beine stellen. Coaching Tools für Führungskräfte. Kurz, knackig, auf den Punkt. Wenn du dich nicht als Coach selbstständig machen willst, aber dennoch der Überzeugung bist, dass Methodenkompetenz im zwischenmenschlichen Umfeld nützlich ist. In kurzweiligen 4 Modulen, jeweils am Freitagnachmittag und Samstag, packst du deinen Werkzeugkoffer, der dich im Umgang mit Menschen unterstützt. Wir haben die relevantesten Methoden aus der gesamten Coaching-Ausbildung extrahiert und du kriegst das kompakte Multitool in kürzester Zeit in die Hand. Das habe ich heute gerade aufgesetzt, lustigerweise. Weil ich glaube, das haben wir nicht abgesprochen. Aber ich glaube, das sind halt wirklich Kompetenzen, die wahrscheinlich im zwischenmenschlichen Bereich werden an Zukunft oder an Relevanz haben. Und sonst einfach, würde ich sagen, einfach auch mit dir Kontakt aufnehmen. Du darfst mich auch gerne an mich wenden. Und was ich glaube auch machen, ist, dass wir den Link von dem Gerald Hüther Referat, den ich angetönt habe, dass wir den auch noch unten rein tun, weil ich euch da gerne ans Herz legen, die Stunde zu nehmen zu dem Thema, wo es vielleicht ein bisschen besser erklärt, als ich das auch können.
Ja, schick mir den Link, ich tue da die Show Notes rein und dann haben wir das gerade auch noch drin. Das ist doch perfekt. Es ist ja mal sehr schnell vorbeigegangen. Sind wir schon wieder bald bei 50 Minuten, fast bei einer Stunde. Und ja, inspirierend. Einige Punkte, die ich wieder mitnehme, die wieder auffrischend sind. Ich sage, ja, stimmt, hey, überleg mir das oder überleg mir das. Danke vielmals.
Ja, merci dir, Beat, für das Thema. Und ja, wieder eigentlich mehr äußerst gehaltvoll. Ich denke auch am Anfang des Podcasts, von was reden wir denn heute? Und darf mich in diesem Moment wieder Achtsamkeit üben und sagen, ich bin mit einer positiven Neubier gespannt, auch wenn ich noch nicht weiss, von was wir reden. Und zack, kommt wieder eine unheimlich kaltvolle Folge und ein kurzwilliges Gespräch zusammen. In dem Sinne, merci vielmal, Beat, für den tollen Dialog, den wir zusammen dürfen haben. Und merci, liebe Zuhörer, nehmt euch die Zeit, bei uns zu sein.
Ja, mega cool. Also, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.
Tschüss zusammen.